Erkenne dich selbst, das heißt auch am Anfang oder vielleicht schon mittendrin in der Predigt darauf verweisen zu müssen, dass das kein Bibeltext ist, der am Anfang steht. Man müsste es als eine Themenpredigt bezeichnen. Das wäre die erste Erkenntnis, zu der wir kommen sollten. Denn es ist ein Gedanke, der erstmal nicht einen reinen Bibeltext wiedergibt, sondern eine Haltung oder eine Entwicklung oder eine Erfahrung beschreibt. Erkenne dich selbst. Bis ins letzte Detail kann ich nicht sagen, was die Wünscher dieser Gedanken als Idee hatten, als sie das für einen Gottesdienst vorgeschlagen haben. Ich kann aber sagen, was dann in der Folge bei mir passiert ist. Erkenne dich selbst erinnerte mich daran, dass dieser Satz zu finden ist über dem Orakel von Delphi. Da steht Gnoti se auton. Und dieser Satz ist berühmt geworden und ist seit dem Orakel von Delphi ein stehender Satz in der gesamten altgriechischen Philosophie. Gnoti se auton. Die Gnosis, die Erkenntnis, das Wissen seiner selbst. Das ist das, was auch über einem Orakel sinnvollerweise dann noch zu finden ist. Selbsterkenntnis. Menschen, die zu diesem Orakel nach Delphi gingen, die hatten offene Fragen und hofften, dass die Damen, die über den Erdspalten saßen, aus denen Dämpfe aus dem Unterboden hochstiegen, die dieselbigen berauschten, in der Verzückung bestimmte Dinge sagen könnten, die mit ihren Worten und ihren Themen auch in Kontakt kommen könnten. Das Orakel von Delphi war gut ausgebucht, es hatte lange Wartezeiten und da auch nicht immer diese Dämpfe aus dem Erdreich kamen und die Frauen, die dort tätig waren, deswegen auch eingeschränkte Bürozeiten hatten, konnte es Tage oder Wochen dauern. Und da war es auch sinnvoll, dann über diesen Satz nachzudenken, Gnoti se auton. Und auch zu klären, was ist Aufgabe des Orakels von Delphi, was ist vielleicht aber auch das, was ich selber zu tun habe. Erkenne dich selbst. Komme zur Selbsterkenntnis. Lateinisch ist das dann genauso weitergegangen, also die nicht nur die griechische Philosophie, auch die lateinische Philosophie hat dann daraus den Satz geprägt, temet nosce. Oder andere sagen, nee, eigentlich ist das falsch übersetzt, es müsste heißen nosce ty, weil diese Form temet nosce in dieser Art und Weise als grammatikalischer Begriff genauso wenig funktioniert, wie ein anderes Zitat, das wir auch noch gleich haben werden. Das heißt, schon damals fingen die Leute an, sich darüber zu streiten, wie allein der Satz denn heißen müsste, richtig ausgedrückt. Vielleicht ist das auch schon ein Ausdruck dessen, was eben an Unsicherheit entstehen kann, wenn ich über das Thema Selbsterkenntnis nachdenke. Und was klingelt bei uns als erstes, wenn mir jemand sagt, Hoga, erkenne dich selbst. Was klingelt bei uns? Wenn ich einem Menschen sage, erkenne dich selbst. Was wäre eure Antwort? Weil Roger hätte was zu sagen, auch wenn er jetzt ein bisschen überrascht war, es wäre auch nicht geplant. Aber er wüsste was zu sagen, wenn man ihm ein bisschen Zeit lässt. Selbsterkenntnis braucht eben manchmal auch ein bisschen Zeit. Ja, aber was kommt denn dann? Was kommt denn dann, wenn ich anfange, wirklich mich zu erkennen?
Ich muss sagen, dass eine Suggestivfrage ist. Also die impliziert ja schon, dass dann das ein Fragezeichen ist. Wenn es heißt, ich erkenne dich selbst, dann
weiß es ja schon auf eine Unbekannte. Ja. Dass etwas Unbekanntes da ist, das zu ergründet werden will. Oder nicht ergründet werden kann. Oder wenn die Irre führen kann. Oder. Es bringt in eine Haltung. Erkenne dich selbst ist erstmal eine Einladung, in eine bestimmte Haltung zu kommen. In eine Haltung, in der unsere Wahrnehmung und die Reflexion unserer Wahrnehmung, nämlich die Deutung, auch aktiviert wird. Und erkenne dich selbst, wird immer auf diesen beiden Ebenen auch zu verstehen sein müssen. Selbsterkenntnis ist eben nicht nur eine Deutung, sondern zuallererst einmal eine Wahrnehmung meiner selbst und dann noch eine Deutung der Erkenntnisse, die ich habe. Das sind die Grundgedanken. Und wenn es gut läuft, dann werden wir bei Platon dann auch verstehen, warum er in seiner Apologie wiederum den griechischen Philosophen Sokrates erwähnt, dem nämlich dieser Satz auch zugeschrieben wird, der dort über dem Orakel von Delphi steht. Denn die Damen im Orakel von Delphi hatten eine sehr intensive Beziehung zu Sokrates. Weil auf die Frage, die gestellt wurde, wer denn eigentlich der größte Weise wäre in der Antike, die Damen vom Orakel von Delphi sagten nur auch ohne zu zögern, Sokrates. Und auf die Frage, warum denn er nun der Größte sei, was die Erkenntnis angeht, haben die Damen gesagt, Euda uk eidos. Und damit ein Zitat gebracht von Sokrates, das er vor Gericht einmal bringt, indem er sagt, ich weiß, jetzt kommt wieder die Frage, da streiten sich die Gelehrten, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder ich weiß, dass das, was ich weiß, nichts ist. Beide Versionen werden heftig vertreten, auch in der griechischen Philosophie. Die größere Zahl der Anhänger ist aber der Ansicht, dass Sokrates schon so schlau war, dass er nicht sagte, dass er nichts weiß, das wäre auch ein bisschen absurd, dafür war der Mann dann doch zu klug, sondern dass grammatikalisch auch tatsächlich richtig dann zu lesen sei, ich weiß, dass mein Wissen nichts ist. Mein Wissen, Euda, uk eidos, ist nichtig, ist nichts. Und mit genau diesem Satz, mit dieser Erkenntnis, wird dann letztlich dann vorm Orakel von Delphi Sokrates als der größte Gelehrte dann benannt und beschrieben. Das heißt also, die Schleife können wir dann schon mal zu Ende drehen, kurz und schmerzvoll, dass am Ende vermutlich sehr viel weniger dann Erkenntnis bleibt, als wir hoffen. Ein anderer, der das wohl auch verstanden hat, ist der wohl größte Theologe der Kirchengeschichte, an dem man sich während eines Theologiestudiums auch gut dann also abreiben kann, nämlich Thomas von Aquin. Der lebte im 13. Jahrhundert und hat mit seiner Summa Theologica ein unglaubliches Werk geschrieben, das über Jahrhunderte führend war zum Lehren und Lernen der Theologie in der gesamten damals abendländischen Welt. Aber am Ende seines Lebens bekannte genau dieser, später heilige Thomas, im Rückblick auf sein theologisches Schaffen übrigens dann etwas, das ganz ähnlich klang wie das von Sokrates. Er schrieb es auch, es ist überliefert, es ist alles Stroh, was ich geschrieben habe. Wahrscheinlich hat aber genau diese weise Erkenntnis den Ausschlag dafür gegeben, dass seine Summe allen Wissens eine so große Bedeutung bekam. Denn bis heute kommt kein Theologiestudent um Thomas von Aquin, keiner kommt vorbei. Und die Idee des Via Negationis, das Denken über Gott in Verneinungen, was er nicht ist, um damit zur Erkenntnis zu kommen, ist immer noch etwas, was einfach jeder Theologiestudent einmal bis zum Exzess durcherlebt haben muss, wie das funktioniert. Und da merken wir auch schon, es gibt eine gute Selbstbeschränkung, wenn ich bei der Erkenntnis ansetze, weil mir deutlich wird, dass Erkenntnis etwas ist, was differenziert werden will in Wissen und Weisheit. Und dass, wenn es gut läuft, vermutlich am Ende des Wissens und eines großen Wissensprozesses Menschen die Weisheit haben, zu sagen, in aller Bescheidenheit, beschäftigt habe ich mich viel, gedacht habe ich viel, aber hier stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Und wer sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen will, hat mit Goethes Faust eine wunderbare literarische Blüte, die sich immer wieder vom Anfang bis Ende genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Es ist auch Johann Wolfgang von Goethe, der mal gesagt hat, der Mensch ist ein dunkles Wesen. Er weiß nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. Er weiß wenig von der Welt und am allerwenigsten von sich selber. Und mit diesen Gedanken, mit diesen Grunderfahrungen, die für Goethe wichtig waren, gibt auch ein anderes Zitat, einer der Sprüche, der aber wenig bekannt ist, schade, wo er sagt, erkenne dich, was soll das heißen? Es heißt, sei nur und sei auch nicht. Es ist eben ein Spruch der lieben Weisen, der sich in Kürze widerspricht. Ein bisschen selbstironisch nimmt er damit die Gelehrten seiner Zeit auf die Schippe. Genau in diesem Spannungsfeld ist letztlich aber Erkenntnis zu sehen, zu erleben und auch zu deuten. Erkenne dich selbst, liebe Ahne, liebe Jasminka, was waren eure Gedanken, was waren eure Ideen, mich auf dieses Schiff, auf dieses Floß zu setzen und wo wird es am Ende hintreiben? Es treibt vielleicht dahin, dass die Idee der Erkenntnis und des Denkens und des Reflektierens ein kostbares Gut ist, das lebenslänglich genutzt und erprobt werden will und wie ein Messer gut scharf gehalten werden will, aber dass neben dem Wissen es hoffentlich auch noch zu einer Weisheit kommt, die auch wieder die Grenzen dessen erkennt, wo wir nicht mehr weiter wissen können und auch nicht müssen. Es ist dann auch Goethe, der an anderer Stelle sagt, in Wilhelm Meisters Wanderjahre, auch ein wunderschönes Buch, das sich lohnt zu lesen. Da gibt es das kleine Zitat, wie kann man sich selbst kennenlernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, weil Goethe am Ende seines eigenen Denkens und seines eigenen Erkennens einen ganz wesentlichen Impuls setzt. Das Betrachten ist das eine. Aber wenn es darum geht, mich selbst zu erkennen, ist das Betrachten nicht das, was mich letztlich am Ende zum Ziel führen wird, sondern es bedarf des Handelns. Übrigens bleibt dann in Wilhelm Meisters Wanderjahre die Frage, wie das denn geschieht, komplett offen. Aber es wird viel gehandelt in dem Buch und Menschen kommen zu Erkenntnissen. Wie soll ich aber das Thema nun weiter bearbeiten? Ich habe die griechischen Philosophen herbemüht, das Orakel von Delphi, Sokrates und Platon standen schon auf der Reihe und bin bis zu Goethe vorgedrungen. Aber am Ende wäre das nicht zufriedenstellend, mit einem solchen Gedanken dann zu sagen, na, viel Spaß bei der Erkenntnis. Die Frage, die dann ja auch zu klären wäre, welchen biblischen Bezug kann ich denn zu diesem Thema ziehen? Was bedeutet denn der Gedanke der Erkenntnis oder der Selbsterkenntnis, wenn ich mit biblischen Begriffen frage? Und wenn ich dabei auch feststelle, dass die Art und Weise, wie dieser Begriff Gnosis im griechischen Kontext benutzt wurde, sich radikal unterscheidet von dem Verständnis, das wir im Alten und Neuen Testament finden. Aber bevor ich diese Schleife dann öffne und am Ende hoffentlich zubinde, löse ich jetzt noch einmal kurz die Frage auf, wo kam denn das Gedicht her, das ich ganz zu Beginn gelesen habe? Denn wir singen jetzt das Lied, wo auch 3 der 4 Strophen, die ich vorgetragen habe, zu finden sind. Und dann kommt der zweite Teil der Predigt. Wiedererkannt? Aber falsche Jahreszeit, ne?
Ja, genau.
Das singen wir eigentlich nur wirklich Weihnachten. Schade eigentlich. Denn dieses Lied von, falsch, aber dichte dran, Paul Gerhardt. Wenn wir mit einer solchen Fülle von Versen erschlagen werden, ist die Idee, dass es Paul Gerhardt sein könnte, eine 90% Trefferwahrscheinlichkeit. 15 Verse sind es. Im evangelischen Gesangbuch finden sich dann noch derer 5, die überbleiben. Interessanterweise übrigens hat sich eine Melodie durchgesetzt, die nicht die Originalmelodie ist. Ich weiß nicht, ob Carsten das weiß. Die Originalmelodie war nämlich von Martin Luther. Aber durchgesetzt hat sich die Version von Johann Sebastian Bach, der dazu diese Melodie geschrieben hat. Und jetzt kommt das Verrückte. Die Evangelischen haben nicht die Melodie von Martin Luther übernommen, sondern die von Johann Sebastian Bach nach 150 Jahren. Die Katholen wiederum haben nach wie vor die Melodie von Martin Luther. Und wer nun als Evangole in einen katholischen Gottesdienst geht, wundert sich, weil er mit der Musik durcheinander kommt. So sind dann die Kirchen dann doch über alle Grenzen wieder schräg miteinander verbunden. So viel zum Thema Assoziationsmodus. Aber was ich bei diesem Gedicht von Paul Gerhardt spannend fand, war genau diese Erfahrung, dass er ein ganz großer Mensch, was die Frage der Kenntnis anging, war. Wenn man seine Sachen liest, die auch immer eine gewisse Schwere haben, aber meine Güte, was für eine Zeit war das auch, in der er gewirkt hat, dann werden wir feststellen, dass er sehr, sehr versucht hat, etwas wahrzunehmen, etwas zu sehen, etwas zu verstehen und es dann auch in Worte zu fassen. Das heißt, er war jemand, der zu einer tiefen Selbsterkenntnis bereit war und der wie kaum ein anderer viel wirklich betrachtet hat und dann aber nicht beim Betrachten geblieben ist, sondern gehandelt hat, indem er Verse geschrieben hat und Lieder gedichtet hat und viele dieser Lieder uns heute dann noch auch vertraut sind. Es lohnt sich aber tatsächlich dann diese nicht zu singen, sondern einfach mal das gesamte Gedicht auf sich wirken zu lassen und sich den Gedanken hinzugeben, die er präsentiert. Zum Thema Selbsterkenntnis ist Paul Gerhardt eine gute Lektüre. Aber versprochen ist die Frage, was ist denn da für eine Begrifflichkeit im Alten und im Neuen Testament? Und der Hinweis, dass diese Begrifflichkeit eine komplett andere Dimension zeigt, als die Art, wie ein Grieche oder ein Lateiner über das Thema Selbsterkenntnis, erkenne dich selbst, nachdenkt. Ein Begriff findet sich, es ist der Begriff Yada. Oder das ist das Verb, yada, erkennen. oder das Substantiv Da'at. Und das taucht auch von Anfang an auf. Es taucht sogar bereits im ersten Buch Mose auf, im Kapitel 2. Es taucht bereits im ersten Mose 1, Kapitel 1 auf. Und Gott erkannte die Schöpfung. Da taucht bereits das erste Mal der Begriff Yada auf, wird aber meistens übersetzt mit er sah es. Und spätestens aber im Kapitel 2 taucht das Substantiv das erste Mal auf. Da gibt es nämlich im Garten Eden den Baum der Erkenntnis. Und der Baum der Erkenntnis und die Frage, warum eigentlich wer davon die Früchte nascht, sterben müsste, das ist ein theologisches Thema, den ich in über 20 Jahren noch nicht auf den Grund der Zufriedenheit gekommen bin. Warum das so mysterisch in diesem Text steht, dass dieser eine Baum und dann ausgerechnet noch die Erkenntnis so etwas Schlimmes sein soll, dass Menschen davon stürben und dann noch Menschen sich am Anfang auch gegeneinander ausspielen, das habe ich bis heute nicht begriffen. Ich habe viel dazu gelesen, ich kenne die Literatur, aber zufriedenstellend ist das nicht. Dort taucht der Begriff als Substantiv auf, in einer ganz alten Erzählung, die einfach ja, Wurzeln hat, aus denen sie sich auch dann nährt, die wir einfach nicht kennen, die nicht verschriftet worden sind. Was wir aber sehr wohl erkennen können, ist, dass dieser Begriff der Erkenntnis eben im Alten Testament bis ins Neue Testament kein kognitiver Prozess ist, den es abbildet. Also es ist eben nicht das Durchdenken oder das Wahrnehmen und Reflektieren, wie wir es dann auch im Neuen, also als neuzeitliche Menschen kennen, die griechisch geprägt sind, sondern dieser Begriff ja da im Alten Testament ist ein Allround-Wort, das für ganz viele Dinge genutzt wird und wahrhaft auch für viele lebensnahe Themen genutzt wird. Es findet sich neben mich eben bei der Frage des Erkennens und des Sehens und des Verstehens ganz genauso wie bei der Frage, was passiert, als Adam feststellt, dass die Eva nun da ist und was man so miteinander alles erleben kann. Und dann heißt es da ganz fröhlich, und Adam erkannte sein Weib. Nur ein Monat später gab es ein Baby. Das heißt, das Alte Testament verbindet zwei Dinge, die in der griechischen Philosophie niemals zueinander finden würden. Nämlich die Fähigkeit von Mann und Frau miteinander in sexuellen Kontakt und Erfüllung zu kommen, ist ein Begriff, der genau den gleichen Wortstamm widerspiegelt, wie der des etwas Verstehens und des Denkens. Das muss man sich erstmal vorstellen. Da wird deutlich, dass diese Wortfamilie, diese Wortgruppierung im Alten Testament einen ganz anderen Akzent setzt und hat als im Neuen Testament, oder wir eben heute, wenn wir über das Thema Erkenntnis nachdenken. Und im Neuen Testament ist das Wichtige, überall dort, wo Jesus spricht und dort, wo Paulus spricht, ist die Art der Erkenntnis immer tatsächlich ein ganzheitlicher Prozess, der den ganzen Menschen erfasst und wo für jeden, der diese Worte zur Zeit Jesu hörte, die irgendwie mit Erkennen oder Erkenntnis zu tun hatten, selbstverständlich auch diese breite Bedeutung hatten, bis hin zum Thema erfüllter Sexualität zwischen Mann und Frau. Das ist der Tenor des Alten Testamentes. Und was dort auch dann deutlich wird, viel stärker als in jeder griechischen Philosophie zu diesem Thema, ist, dass der Begriff der Erkenntnis im Alten Testament immer schon ein beziehungsorientierter Begriff war. Immer schon der Gedanke da innewohnte, ein einzelner Mensch kann nicht zur Selbsterkenntnis kommen. Das geht nicht. Diese Idee, Seautou, wie im Griechischen auch angedeutet über dem Orakelspruch zu Delphi, sich selbst erkennen, wird häufig eben für Menschen ein Fehler, weil sie tatsächlich am Anfang bereits falsch abbiegen. Dieses Ding, sich selbst erkennen, geschieht eben nicht in mir selbst oder durch mich selbst, sondern da werden wir im Alten Testament deutlich mehr fündig, weil dort einfach der Gedanke von Anfang bis Ende sich durchzieht, dass Selbsterkenntnis immer heißt, dass ich ein Gegenüber habe. Sich selber zu erkennen, geht nur durch ein Gegenüber, das ich suche und das sich mir anbietet. Ich habe in der Bethania-Gemeinde wiederholt in Predigten darauf verwiesen, dass das für mein Empfinden auch der Grund ist, warum Teenies so leidenschaftlich lange Stunden lang mit anderen Teenies über Themen diskutieren, wo man als Erwachsener besser nicht zuhören sollte. Aber die Inbrunst der Gesprächstiefe dieser jungen Menschen deutlich macht, dass hier ein ganz wichtiger Erkenntnisprozess in Gang kommt. Und dass Teenies es brauchen, das Bild von sich selber dadurch zu gewinnen, dass sie es anderen zeigen, präsentieren. Und indem sie reden, indem sie sich elaborieren, sie etwas über sich selber an Erkenntnis gewinnen und das Gefühl haben, sich langsam auf die Spur zu kommen. Und Teenies müssen das, weil sie müssen sich lösen von der Prägeanstalt der elterlichen Familie. Das ist vorbei. Sie müssen eigene neue Prägungen suchen und gewinnen. Und das geschieht immer und ausschließlich, wenn es gut läuft, in dialogischen Prozessen. Wir haben gestern ja eine Zeitung von einem Urteil aus Norwegen erfahren, dass der Herr Breivik voll zurechnungsfähig sei und nun für lange Jahre ins Gefängnis und dann in Sicherheitsverwahrung kommt. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wie kann es sein, dass ein Gutachten den Mann hochgradig wirklich als psychisch krank beschreibt und das nächste ihn komplett gesund? Das ist interessant, das sind Fachleute. Aha. Was ich aber in jedem Falle meine zu sehen aus der Ferne ist, dass ich gewiss bin, dass dieser Mann eine ganz tiefe Störung hat, die man narzisstische Prägung nennt. Der scheint so sehr sich selbst gegenüber zu sein, dass er nicht in der Lage war, an der Stelle soziale Kritik, soziales Feedback anzunehmen, um zu kapieren, wie gefährlich seine Gedankengänge sind, wie wenig sie andere Menschen und deren Leben achten. Und mir scheint es, dass dieser Mann ein großes Problem hat, nicht nur einer narzisstischen Störung, ich glaube, es geht deutlich tiefer. Aber dass ein Teil dieses Mannes, seines Lebens und seines auch Leids, das er selber erlebt hat und hintergelebt hat, darin seinen Ursprung hat, dass er nicht genügend Feedback bekommen hat. Dass er nicht genügend Menschen in seiner Umwelt hatte, die ihm tatsächlich frühzeitig Rückmeldung gegeben haben. Nicht genügend Menschen, die mit ihm in einem dialogischen Prozess waren. Denn diese dialogischen Prozesse, in denen wir uns erleben können, sind der Ort, an dem wir wachsen, an dem wir reifen, an dem unsere blinden Flecken kleiner werden, an denen wir vielleicht auch Geheimnisse von uns offenbaren und durch diese Art der Selbstoffenbarung und der Reflexion und des Feedbacks genau erleben, dass etwas an Erkenntnis in uns wächst und reift. Aber es ist ein dialogisches, kein monologisches Geschehen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, zu dem wir dann kommen müssen, kommen sollen als Christen, die über diese Frage nachdenken. Dass wir wahrnehmen, dass wir uns lösen auch von einem Bild griechischer Philosophie, wenn es darum geht, über Gott nachzudenken und zu Erkenntnissen zu kommen. Dass wir wieder einmal bei Goethe landen und daran denken, wie kann man sich selbst oder auch Gott kennenlernen. Und anders als Goethe würde ich sagen, durch Betrachten allein niemals, wohl aber durch Handeln. Und ich sehe aber hier beides als notwendig, nämlich dass wir sehr wohl in einen Modus des Betrachtens kommen. Wenn wir Zeit der Stille haben, wenn wir beten, dann ist das eine Zeit des Betrachtens. Wenn wir Lieder singen, dann ist das auch eine Zeit des Betrachtens. Wir geben uns in einen Modus hinein. Wir sind Menschen, die etwas wahrnehmen, die etwas ansehen, anhören, anfühlen. Aber das Entscheidende ist dann, damit es zu einer Erkenntnis kommt, im Sinne des Alten und Neuen Testamentes, dass nach dem Betrachten, nach dem Wahrnehmen auch das Handeln kommt. Nach dem Hören kommt das Handeln. Vorher ist die Erkenntnis eine reine Hirngeburt, die aber ins Leben kommen will und kommen soll. Und so verstehe ich auch das, was wir als Christen betreiben, im Sinne Jesu eine permanente Weiterführung eines Dialoges und der Einladung, in einen Dialog zu kommen und unsere eigenen Denken und Wahrnehmungen anzuschauen, zu reflektieren und im Dialog miteinander auszutauschen und dabei festzustellen, dass wir in diesem Prozess ein Teil an Ich-Werdung erleben, der wertvoll ist und der bedeutsam ist. Aber eben im Dialog. Und ein Dialog, der nicht nur kognitiv, nicht nur im Kopf dann ein Ende haben soll, sondern der auch im wirklichen gesamten Leben ganzheitlich gelebt werden will. So in diesem Sinne, wie der alttestamentliche Begriff immer ein ganzheitlicher, das ganze Leben sehende Begriff war. Und was passiert dann am Ende? Was passiert, wenn wir diese Wege gehen, wenn wir diese Denke denken? Dann werden wir Lust und Freude haben, wenn es gut läuft, am Philosophieren. Dann werden wir Lust und Freude haben auch an einer scharfen, wirklich guten, erkenntnistheoretischen Auseinandersetzung. weil das Spaß machen darf und gut ist. Aber vielleicht auch mit dem Hinweis, dass am Ende sie wirklich nur zu einem bestimmten Teil uns nähren kann, wenn wir in tiefere Erkenntnisprozesse kommen wollen. Sondern dass wir dann uns einlassen müssen und auch handeln müssen auf Dinge hin, die wir vielleicht nicht sehen. Ich habe am Taufsonntag der Uta einen Taufspruch mitgegeben, den ich selber wirklich sehr, sehr spannend finde. Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Erinnert sich noch einer? Wollen wir Uta mal fragen?
Niemand hat Gott je gesehen. Soll ich es mal vorlesen?
Aha. Das war nur der erste Teil, nachdem ich eine Kunstpause gemacht hatte. Erinnert ihr euch? Und dann eine Kunst. Und Uta fragte, und?
Genau, ja. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen.
Und das macht genau diese Ambivalenz auf, was wir in diesem Vers aus dem Johannesbrief zu lesen ist, die auch zu Erkenntnisprozessen gehört. Dass nämlich ein Teil meiner Erkenntnis, die ich suche, blind bleiben wird. Niemand hat Gott je gesehen. Ja super, was machen wir dann hier jeden Sonntag, wenn wir keiner ihn gesehen hat? Und da lohnt sich auch eine Kunstpause einzulegen, weil das eine wichtige Frage ist. Was passiert dann? Und? Aber wenn es gut läuft, kommen wir in einen Prozess des Liebens und des Einanderlieben-Lernens. Und in diesem Lieben-Lernen haben wir Erkenntnisse, wo wir manchmal mehr haben möchten, als wir haben. Aber es ist eben nicht heißt, dass deswegen Schluss ist oder aus und vorbei, sondern gerade weil unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Da gab es doch auch jemanden, der das gesagt hat. In einem großen Kapitel, das übrigens mit dem gleichen Thema beschrieben ist. Nämlich 1. Korinther 13, Vers, in diesem Falle dann 13, am Ende, wo Paulus genau das sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wie durch einen Spiegel hindurch. Und das waren damals also polierte Metalloberflächen. Das war nicht wie heute. Da konnte man also auch als 80-Jährige noch fröhlich in den Spiegel gucken, ohne sich schlecht fühlen zu müssen. Das sah alles schick aus. Aber es war so unscharf, so unklar, dass man in diesem Spiegel fast nichts sah. Denn unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Jetzt schauen wir wie in einen Spiegel. Dann aber sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Aber das ist noch nicht der Fall. In dieser Spannung muss Erkenntnis leben und bleiben. Und was sagt dann Paulus am Ende dieses Kapitels, dieses großartigen Kapitels? Vorgestern beim Sport, in der Umkleide, kleidet sich dann ein junger Mann aus am Oberkörper und ich guckte völlig entzückt hin. Gebaut wie ein junger Gott, wo ich nicht weiß, was man dafür tun muss. Ich hätte ihn gerne mal gefragt, was, wie lange muss man tun, müsste ich tun, damit ich so aussehe. Aber das war nur das eine. Das zweite, was ich spannend fand, er hatte eine wunderschöne Tätowierung über den gesamten Oberkörper. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und dann habe ich mich irgendwann nicht halten können. Habe ich dann gesagt, 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Und der guckte mich an wie ein kaputtes Auge. Damit hatte ich die eine Erkenntnis, er hat es nicht aus theologischen Gründen auf seine Brust tätowieren lassen. Aber ich war verzückt und sagte ihm dann nochmal, dass ich Pastor bin und dass das eben einer der beliebtesten Sprüche ist für Menschen, die heiraten und dass ich das einen schönen Spruch finde. Und dass es auch gut aussieht. Er ist dann dezent weitergegangen, hat sich weiter angekleidet. Es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter diesen dreien. Und wenn das am Ende bleibt, wenn wir bei aller Erkenntnis, die wir weiter suchen, kapieren, dass unsere Erkenntnis nicht vollständig sein wird, sondern wir viele, viele Lücken entdecken werden und dass das kein Scheitern bedeutet, sondern einfach bedeutet, mehr ist uns vielleicht nicht möglich, will dennoch das, was wir verstanden haben, ins Leben finden, liebevoll, lustvoll gelebt werden, ganzheitlich. Das ist das, was ich bei diesem Thema verstanden habe. Und komme dann wieder zurück auf das Gedicht, das Mario Hinné etwas verkürzt nur wiedergegeben hat, das auch in zig Varianten zu finden ist. Die Version, die Mario Hinné gesungen hat, findet sich auf einem Grabstein aus dem 15. Jahrhundert und wird einem Mann namens Martinus von Biberach zugesprochen. Es gibt aber etwas längere Version, die danach entstanden ist. Und die finde ich schön. weil die für mich auch tatsächlich zu diesem Thema der Erkenntnis dazugehört. Hans Thoma hat diese Gedanken, die übrigens am häufigsten auf Internetseiten von Bestattern zu finden sind, weitergefasst. Mich ärgert es übrigens, dass diese Zitate immer wieder auf der Internetseite von Bestattern stehen. Sie sollten Menschen nicht am Ende ihres Lebens zugesprochen werden, sondern am Anfang und in der Mitte ihres Lebens, denn da gehören sie hin. Ich kam, weiß nicht woher. Ich bin und weiß nicht wer. Ich lebe, weiß nicht wie lang. Ich sterb und weiß nicht wann. Ich fahr, weiß nicht wohin. Mich wundert's, dass ich so fröhlich bin. Da mir mein Sein so unbekannt, leg ich es ganz in Gottes Hand. Der führ es wohl so her wie hin. Mich wundert's, dass ich noch traurig bin. Amen. Ich lade euch ein zu einer Zeit der Stille, wo wir ein Lied hören werden, das einige wenige von euch kennen. Es wird ein Lied sein, das euch aber in den nächsten Wochen noch mehrfach in die Ohren und, wenn es gut läuft, auch in die Herzen kommen wird. Es ist das Lied Here I Am to Worship. Hier bin ich, um anzubeten. Es ist ein Lied, das aus Amerika kommt, das eine mehr oder weniger schöne deutsche Vertonung hat. Aber in dieser Version dieses Klavierspielers finde ich es eine wunderschöne Einladung, in die Stille, in die Wahrnehmung zu kommen. Und um dieses Lied, Here I Am to Worship, wird es demnächst auch einen ganzen Gottesdienst geben. So wie wir es schon einmal hatten bei Du bist mein Zufluchtsort. Das ist übrigens das Lied, das wir dann am Ende nach der Stille dann auch singen werden. Also könnt ihr das erste Mal dieses Lied hören.